Kurznachrichten. Das heutige Dossier wird ein Dossier der Kommentare. Drei sind geplant. Einbinden zunächst in popkulturelles. Unser Sebastian Köpke, für die grafische Gestaltung verantwortlich, publizierte auf Gesichtspunkt den Kauf der Rolling Stones LP, der aktuellen. Ich fragte nochmal explizit nach, ob gekauft. Er antwortete, ja, weil ihm schenkt sie ja keiner. Zweite Single Jealous Lover im aktuellen Programm Radio Marabu zu hören, wie auch der Nachfolger für Train von Dollar Risky Business. Mir persönlich gefällt es nicht so gut wie der Vorgänger Train, aber wer bin ich schon? In der britischen Heritage Charts schlägt es sich ganz gut, Platz 21, darüber freut sich Theresa Bassar.
Yes, I have to say an enormous thank you to all of you who voted, because Risky Business, it jumped from 26 to 21. So we're number 21 in the Heritage Chart, which is really not bad going, and hopefully we can go higher.
Die Heritage Charts in Großbritannien, ein Projekt für Altstars. Ich vermeide den Begriff Altersheim mit Parade, und dort findet sich auch Paul McCartney, Days We Left Behind.
Looking back at white and black, reminders of my past.
Über sein neues Lied freuten sich auch die Kollegen der Tagesschau in einem Artikel Musiklegenden und ihr heikles Alterswerk. Neben McCartney und den Stones wird Madonna genannt. Ihr neues Album als ihr Bestes seit Jahrhunderten verheldet, schließe mich teilweise an, nehme gesichtslose Dance-Musik wahr, was in einer Zeit der musikalischen Bedeutungslosigkeit clever sein kann. Zur ähnlichen Zeit erschien in der Tagesschau ein Bericht, verdrängen KI-Bands echte Musiker.
Radio Marabu, more music.
Das alles und viel mehr Aktuelles zu hören, 24 Stunden am Tag auf Radio Marabu, jede Woche mit vielen Neueingängen in die Playlist. Das hier ist aber die kleine Audiodatei, das Wortformat.
Und nun. Das Dossier.
Drei Kolumnen möchten wir uns heute zuwenden. Zum einen unser Hartmut König, dann ein neuer Text von Dagmar Henn, der sich mit unserer Nationalhymne beschäftigt. Zuvor aber Jelena Karatajewa, Publizistin auf RIA Novosti, die uns klare Ansagen macht. Jelena Karatajewa schreibt für die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti. Die Globalisten sprechen Europa das Todesurteil aus. Die neue Welt des glücklichen Globalismus, die man uns hier in Russland rund 30 Jahre lang durch verschiedene gut bezahlte Schreihälse atlantischer Prägung zu verkaufen versuchte, ist gescheitert. Nicht nur den Schreihälsen ist nichts gelungen, auch ihr militärischer Flügel hat völlig versagt. Jeder, der sein Leben nicht den Versammlungen des europäisch-russophoben Politunterrichts widmet und zumindest einigermaßen über die Lage an der Frontlinie Bescheid weiß, ist sich dessen bewusst. Doch neben diesem jeder gibt es auch noch alle. Jene Öffentlichkeit also, die sich im Garten Eden westlich des brüderlichen weißrussischen Brest weigert, die Wahrheit anzuerkennen und sich sogar in jeder erdenklichen Weise vor dieser Wahrheit versteckt. Diese Öffentlichkeit bekam Anfang der Woche eine eiskalte Dusche verpasst. Der Möchtegern Napoleon Emmanuel Macron erklärte, dass man für die gemeinsamen europäischen Werte nicht nur Blut vergießen, sondern auch sein Leben opfern müsse. Man sollte sich an diesen Gedanken gewöhnen und sich mit diesem Schicksal abfinden. Gesagt wurde das am Vorabend des wichtigsten französischen Nationalfeiertags, des Tages des Sturms auf die Bastille. Das königliche Gefängnis hatten die von Hunger und Elend zur Verzweiflung getriebenen Pariser einst gestürmt und damit niemand mehr Blut für den König vergießen musste und auch für den Zaren nebenbei und auch damit alle zu Brüdern würden. Damals war es den Parisern nicht gelungen, das Begonnene zu Ende zu führen, die Aufgabe, Kriege und Konfrontationen zu beenden und sowohl der französischen als auch der gesamteuropäischen Armut ein Ende zu setzen, übernahm später die UdSSR während des großen Vaterländischen Krieges und unmittelbar nach unserem Sieg und der Sowjetunion gelang es. Sie ernährte die Hungernden in der EU, versorgte die Bewohner des Garten Edens mit Wärme und Licht und schuf damit jenen europäischen Lebensstil, auf dessen Niveau man noch vor wenigen Jahren mit Stolz verwiesen hatte. als auf etwas ausgesprochen Großartiges und praktisch Unerreichbares. Was man jedoch nicht selbst verdient hat, was in die ausgestreckten Hände fiel, was Europa von den Russen zu ausgesprochen freundschaftlichen Preisen gegeben wurde, einem Europa, das sich, wie sich herausstellte, als äußerst undankbar erwies, das wusste Europa nicht zu schätzen. Es bewahrte und hütete es nicht. Und deshalb gab es alles so leicht in die Hände der Globalisten. Einige Jahre erbitterter Gehirnwäsche, für die die Globalisten viele Milliarden Euro und US-Dollar nicht scheuten, und Europa trennte sich von all seinen eigenen Aktiva. Heute jedoch wird deutlich die von den Globalisten zur Zerstörung des Europäertums als Rambock und Hebel eingesetzten Flüchtlingswellen, all diese Flüchtlinge willkommen und wir schaffen das, Rufe von Bundeskanzlerin Angela Merkel, als sie nicht nur die Grenzen ihres eigenen Landes, sondern auch die Grenzen der gesamten Europäischen Union öffnete, haben die soziale, kulturelle und politische Landschaft der Europäischen Gemeinschaft unwiderruflich verändert und die der Nordamerikanischen gleich mit. 11 Jahre nach dem sakramentalen Merkelchen »Wir schaffen das« ist allen, die noch bei Verstand sind, längst klar, die Europäer waren nicht nur nicht in der Lage, die Situation zu bewältigen, sondern haben auch ihr Europa im föderativen Sinne ruiniert. Was die Nationalstaaten betrifft, so brachte der glückliche Globalismus dorthin den vollständigen Verfall von allem, von Traditionen und Sitten bis hin zu den Gesetzen, genauer gesagt zur Rechtsanwendung dieser Gesetze. Die Raubtiere bezeichneten ihre Attacke auf die für europäische Länder typische Lebensweise und Lebensordnung zwar als glücklichen Globalismus, gaben sich mit dem Erreichten jedoch keineswegs zufrieden. Nachdem sie das Rückgrat der französischen, deutschen, spanischen und italienischen Identität und so weiter gebrochen hatten, erhielten diese Raubtiere anstelle der einst ruhigen, eigenständigen, souveränen Nationen eine riesige Qualle, die zittert, als wäre sie an den Strand gespült worden. Ihr fehlt die Liebe zum Vaterland, sie hat kein Wurzelsystem mehr und treibt an der Oberfläche zwischen Angst und noch größerem Entsetzen umher. Mit dieser Qualle kann man heute beliebig umgehen. Man möchte gern Napoleon, Macron, davon spricht, man müsse mit Blut für die Freiheit bezahlen, wollen ihn selbst jene nicht verstehen, deren Beruf es eigentlich ist, Land, Gesellschaft und Staat zu verteidigen. Das Letzte, was sie sich, falls überhaupt je von Heldentaten und militärischem, wenn auch posthumen Ruhm träumten, vorgestellt hatten, war, dass sie für die Ukraine sterben sollten, nicht für Frankreich, nicht für die Ideale von Victor Hugo, Voltaire und Charles de Montesquieu, sondern für Zelensky. Für Milliarden, die längst in fremden Taschen verschwunden sind, für einen Staat, der auseinanderfällt, für Narzissmus in Reinform. Dort ist der Hass auf die anderen als offen und offiziell erklärtes Fundament des gesellschaftlichen Lebens in der Verfassung verankert, statt der Liebe zu den eigenen. Umso furchtbarer ist diese Vertauschung, weil solche militärischen Spielchen mit tödlichem Ausgang keine theoretischen Möglichkeiten mehr sind. Sie sind die Realität, die heute vor den EU-Machthabern und EU-Bürgern in voller Größe steht. Doch solche Opfer waren von den Globalisten zweifellos von Anfang an einkalkuliert. Schließlich hatten in den Eroberungskriegen gegen Russland die europäischen Nationen schon früher enorme Verluste erlitten. Frankreich etwa konnte sich davon mehr als ein Jahrhundert lang nicht erholen. Das heißt, den Globalisten waren diese Verluste völlig egal. Die ukrainischen Reserven an Menschen sind, wie wir sehen, fast aufgebraucht. Was noch bleibt, sind die ukrainischen Männer, die gerade in diesem Garten Eden ihr Zuhause gefunden haben. Nun, sie sind die ersten Kandidaten für die Ausweisung dorthin in die Steppen des Donbass, an die Kontaktlinie in den nächsten Kriegskessel, der für sie wieder beschämend enden wird. Oder sie sterben bei der Verteidigung der nächsten Festung und bleiben auf Schwarzerde liegen, auf eben jener Schwarzerde, die nun wieder uns gehört. Unsere Soldaten wissen, was und wen sie verteidigen. Ihre Heimat. Was aber werden die Europäer verteidigen, die in den sicheren Tod geschickt wurden? Milliardäre aus den Familien Arnault und Dassault, die genüsslich ihre zukünftigen Gewinne berechnen, oder Großaktionäre, die in die französische oder deutsche Rüstungsindustrie investiert haben? Wofür werden an der Front diejenigen sterben, an die sich Macron mit seinen pathetischen Worten gewandt hat? Die kurze Antwort: Unabhängig davon, was und wen die europäischen Soldaten vor dem russischen Imperialismus auch immer verteidigen mögen, den Sieg in dieser Schlacht werden wir erringen. Ein Kampf, bei dem nur Profite auf dem Spiel stehen, kann von vornherein nicht gewonnen werden. Ein Kampf um das eigene Vaterland dagegen darf nicht verloren werden. Für uns geht es nicht um Geld und nicht um Milliardengewinne, sondern um ein ruhiges und sicheres Leben. In unserem Land, in unserer Heimat. Genau deshalb
werden wir als Sieger hervorgehen. Macht weiter, Brüder. Erschienen am 16. Juli 2026 bei RIA Novosti.
Bevor es zu Hartmut König und zum Thema Nationalhymnen geht, eine weitere skurrile Meldung der Tagesschau: Machtfaktor Humor. Beworben, ein Dokumentarfilm, der meint, sexistisch war das Fernsehen der 90er Jahre. Verantwortlich zeigen sich Journalistinnen Eva Müller und Isabel Schneider. Es unterwerfen sich Esther Schweinzeller von Sinn, Gabi Köster. Herumgehackt wird auf Thomas Gottschalk. Nun war ich nie regelmäßiger Fernsehteilnehmer, erinnere mich aber an die Wochenshow. Damals Ingolf Lück, den ich aus seiner Formel-1-Zeit zumindest als einen meiner Vorbilder in Sachen Dadaismus verstehe. Ein merkwürdiges Land sind wir in Deutschland. Alle paar Jahre zensieren wir uns wieder weg. In den 50er Jahren das davor, in der mittleren DDR, späte 70er Jahre das aus der DDR der frühen 50er Jahre, die gesamte DDR dann ab 2000 und nun zensieren wir uns die 90er Jahre weg. Für Kulturverständnis spricht das, wenn man mich fragt,
hallo,
nicht.
Liebe Hörer von Radio Marabu, mein Name ist König, Hartmut. Hoffe, ich habe was zu erzählen.
Hört mal hin. Eine Kolumne von Hartmut König in der kleinen Audiodatei.
Sag mir, wo du stehst.
Hallo, liebe Hörer von DDR1, hier ist Hartmut König. Ich glaube, ich soll hier was erzählen. Hört mal hin, wenn ihr wollt. Bis dann.
Wir sind überall auf der Erde.
Hochmut und Fall. Deutschlands Fiasko vor der UNO geht ins Prinzipielle. Kolumne von Hartmut König, UNO im Juni. Die Vertretungen Portugals und Österreichs jubelten. Das Team Wadefuhl sank entsetzt in den Sessel und konnte die historische Niederlage nicht fassen. Alle 8 Jahre war die nach Osten gedehnte BRD wie selbstverständlich als nicht ständiges Mitglied in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gewählt worden. Nun musste Annalena Baerbock, die scheidende Präsidentin der Generalversammlung, die Klatsche der Staatengemeinschaft bekannt geben. Mit nur 104 Stimmen war Deutschland die notwendige Zweidrittelmehrheit versagt worden. Dass gerade sie die Hiobsbotschaft vorzutragen hatte, ist Baerbock zu gönnen. In der Verfallsstrecke bundesdeutscher Diplomatie hat sie mit ihrer feministischen Außenpolitik viel zum gegenwärtigen Diskredit Deutschlands beigetragen. Wer so anstands- und geschichtslos durch die Welt stolperte, Russland schon mal fast den Krieg erklärte, den Präsidenten Chinas nassforsch beleidigte, dann noch eine seit langem für den Top-Job am East River vorgesehene deutsche Diplomatin aus eigenem Zweck biss, auf dessen Konto geht zweifellos ein Teil deutschen Ansehensverlustes, aber Annalenas Schultern sind zu klein für die ganze Abreibung. Das Debakel von New York benotete das seit geraumer Zeit immer anmaßender gewordene Erscheinungsbild deutscher Innen- und Außenpolitik. Trotz eklatanten Regierungsversagens fordert es für Berlin unverzagt eine Beispiel-, gar Führungsrolle in Europa und der Welt. Schwebte Deutschlands Regentschaft bislang in der vermeintlichen Ruhezone alter Geltung? Und hielt sie die deutsche Kandidatur, schließlich ist ein zweitgrößter Zahler der Weltorganisation, für quasi gesetzt, so sollte die Quittung der Staatengemeinschaft diesen Hochmut nun aus den Angeln gehoben haben. Was ist bloß mit den Deutschen los, fragt sich die Welt. Der Berlins Protzgehabe, größte konventionelle Armee Europas, größter Unterstützer der Ukraine, Musterknabe bei der Aufstockung des Rüstungsetats, auf die Nerven geht und die, wenn Menschen- und Völkerrechtsverletzungen gebrandmarkt werden, mussten, die deutsche Doppelmoral für unanständig hält. Die Entführung des gewählten venezolanischen Staatsoberhauptes ist eben keine komplexe Angelegenheit, sondern ein so zu deklarierender Völkerrechtsbruch. Die angedrohte Vernichtung der Jahrtausende alten iranischen Kultur ist angesagter Völkermord. Und hätte die Einbestellung des US-Botschafters erfordert, kein Wort zum inhumanen Würgegriffs auf Kubas Lebensadern, dem Washington noch die Invasion folgen lassen will. Stillschweigend wurde, in missverstandener Sorge um die Sicherheit Israels, die Einäscherung Gazas geduldet, dabei Waffenlieferungen nach Tel Aviv durchgewinkt und zeitweilig die Zahlungen an das Palästina-Hilfswerk der Vereinten Nationen eingestellt. Militarisierung durchzieht die deutsche Gesellschaft und irrationale Transfers von Volksvermögen gehen in die Aufrüstung, statt in die soziale und infrastrukturelle Genesung der Gesellschaft. Im Ukraine-Krieg obsiegt beinharter Bellizismus über substanzielle Diplomatie und wenn Provokationen die international akzeptierte Ein-China-Politik der Volksrepublik unseres so bedeutenden Handelspartners austesten soll, will man in Berlin keinesfalls abseits stehen. Großmannssüchtig aufgeblasen, wo geschichtliche Erfahrung den Mut zur Friedensmoderation anrät,
so präsentiert sich unser Land einer internationalen Öffentlichkeit, in der die Forderung nach multilateraler Verantwortung für die Geschicke der Welt immer lauter gestellt wird. Was darf man von einem deutschen Regierungschef erwarten, der den brasilianischen Präsidenten zu Gast in Deutschland auf einer Messe einfach stehen lässt, der die Bombardierung des Iran zu einer auch für Deutschland erledigten Drecksarbeit erklärt? Nichts, sagen 3/4 der Deutschen. Aber nicht nur neue Regenten braucht das Land, es braucht die Neuausrichtung seiner Politik. Das ist die eigentliche Botschaft vom East River und sie reicht über den Tag hinaus.
Und nun noch Dagmar hin.
Das Dossier.
Sind Sie nicht putzig, die Medien, die sich gerade darüber echauffieren, dass auf einer AfD-Veranstaltung in Dessau die DDR-Hymne gesungen wurde? Es handelt sich um die Hymne eines Staates, der politische Gegner verfolgte, schreibt dazu die Tagesschau in völliger Verkennung der Geschichte, der anderen Hymne, wie der deutschen Gegenwart, und zitiert Kanzleramtsminister Frei, der das extrem befremdlich finde. Dabei ist die Westhymne auch nicht ohne, man tut nur immer erfolgreich so, als wäre dem nicht so. Unter Adenauer wollte man sich irgendwie nicht die Mühe machen, ein neues Lied zu finden, schließlich konnte man die Melodie ja schon und hat in dem Lied von Hoffmann von Fallersleben nur die Strophe ausgetauscht, nun eben die dritte statt der ersten, die die Nazis als Nationalhymne spielten. Weshalb man mindestens bezogen auf die Melodie erklären kann, diese Behauptung, zu einem Staat zu gehören, der politische Gegner verfolgte, träfe noch weit mehr auf die andere Hymne zu, wobei die erste Strophe trotz dieser Geschichte nicht verboten ist, im Gegensatz zu gewissen Wortkombinationen. Dazu kommt dann noch, dass Hoffmann von Fallersleben ein Anhänger der Revolution von 1848 war und der großdeutschen Variante, wie der Text eben der ersten Strophe verrät, die Melodie, auf die sein Text bzw. heute dessen dritte Strophe gesungen wird, aber von Haydn zu Ehren eines Habsburg-Kaisers komponiert wurde, zwei Teile, die nicht wirklich zusammenpassen. Übrigens fanden das damals 1951, als diese Hymne wieder auftauchte, auch in der BRD. Nicht alle lustig, auch die Sozialdemokraten nicht, die irgendwie unpraktischerweise die Erinnerung an die 12 verdrängten Jahre nicht völlig loswerden konnten, während Adenauer die ganzen Nazi-Beamten wieder in den Staatsapparat holte. Die zumindest hatten dann beim Mitsummen keine Probleme. 1990 gab es, auch das wird mittlerweile verdrängt, durchaus eine Debatte, ob nicht bei einer Wiedervereinigung eine neue gemeinsame Hymne angebracht sei. Im Gespräch war damals die Kinderhymne von Bertolt Brecht, ein Text, der heute in einem schmerzlichen Kontrast zur deutschen Gegenwart stünde. Dafür genügt ein kurzes Zitat aus der zweiten Strophe. Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's, und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's. Aber es war keine Wiedervereinigung. Und auch das wurde dadurch unterstrichen, dass die beim besten Willen nicht unbelastete Westhymne dann zur Hymne des gesamtdeutschen Staates wurde. Während also die Geschichte dieser Hymne sowie die wahre Geschichte der naziverseuchten Bundesrepublik gründlich unter den Teppich gekehrt wurde, wurde die DDR-Hymne definitiv die schönere von beiden Anathema und wird, wie man es auch an den aktuellen Reaktionen sehen kann, behandelt, als stünde sie für mehr Blut und Schrecken und Gewalt als die Heidenmelodie. Die Tagesschau berichtet, es sei der Kabarettist Uwe Steimle gewesen, der auf Tino Chrupallas Aufforderung zum Abschluss der Veranstaltung, die Hymne anzustimmen, mit Auferstanden aus Ruinen begann, und Chrupalla habe sich erst gewundert und dann doch eingestimmt, und danach sei auch die andere Hymne noch gesungen worden. Was dann die Frage aufwirft, wo da der Skandal liegen soll. Schließlich kam ja auch der Westteil der Republik noch zu seinem Recht, allein in der Tatsache, dass sich noch Menschen an jene andere Hymne erinnern oder zunehmend an sie erinnert werden, während die Deindustrialisierung das Land fest im Griff hat und die Regierung für die Aufrüstung die sozialen Errungenschaften zerschlägt. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland einig Vaterland, klingt nicht wirklich nach einer schlechten Losung, oder? Irgendwie eher wie das, was man sich herbeiwünscht, wobei beide Texte, die Hymne von Johannes R. Becher ebenso wie die Kinderhymne von Brecht, ein klares Verhältnis zum eigenen Land definieren, das ein fürsorgliches, ein dienendes ist, darf man gar nicht mehr aussprechen, sowas. Dazu kann man nur noch Ahrtal sagen. Nein, Allzu große Bedeutung hatte dieser Moment nicht, auch wenn die Mainstream-Medien gerade tief in den antikommunistischen Schützengraben kriechen, in dem kann sie großen Teilen der AfD begegnen, die da Fleisch vom Fleische der CDU bleibt. Eigentlich war es nur die Anerkenntnis, dass es diesen anderen Staat gegeben hat und dass er trotz aller Bemühungen eben nicht aus der Erinnerung gelöscht ist. Aber selbst wenn man wahrnehmen muss, dass die Erinnerung an die andere Hymne eben nicht auf Chrupallas Mist gewachsen ist, so elend ist der Umgang des Westens mit der DDR und allem, was mit ihr zu tun hatte, dass selbst solch ein einfacher Akt schon eine Befreiung ist, auch wenn nur eine kleine und womöglich eine unbeabsichtigte. Wenn dieses deutsche Land nach all der Kriegstreiberei und dem Kampf gegen jede Art der Völkerverständigung oder gar Diplomatie nach diesen Jahren der hemmungslosen, die Grundlagen der eigenen existenzzerstörenden Hybris je wieder heilen soll, wird es genau den Geist brauchen, für den die beiden anderen Hymnen stehen, die verschmähte von Brecht und die verleugnete von Becher, so wie es in der zweiten Strophe der Hymne der DDR heißt. Wenn wir brüderlich uns einen, schlagen wir des Volkes Feind, lass das Licht des Friedens scheinen, dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint.
Einigkeit und Recht und Freiheit.
Im abschließenden Bemühen des Max Otte, Rechnung tragend, ein Dossier der Kolumne. Bayern, Bayreuth,
Sie haben Renzi gespielt.
Sie haben Renzi gespielt. Tagesschau, ausgerechnet die berichten den NS-Schatten, die Wagner-Oper wäre eng mit Hitler verwoben. Ich sage aber dazu, als Wagner sie schrieb, sein Frühwerk ward der Mann mit dem kleinen Bart noch nicht geboren. Aber sie zeigt auch Parallelen zum heutigen Populismus auf.
Was ich jahrelang gepredigt hatte.
In Rienzi geht es nicht um Koks und ukrainische Nutten. Ich weiß nicht, wieso ich gerade an Paolo Pinkel denken muss. In der Oper ein Berufener, der das Volk erweckt. Nach Hören soll der Mann mit dem kleinen Bart gesagt haben, in jener Stunde begann es. Wäre es mit den Schlümpfen anders gekommen oder was will uns die Tagesschau suggerieren? Russland wäre doch auch da gewesen. Kein Nürnberger Parteitag ohne die Rienzi-Ouvertüre. Aber so auch die Tagesschau, das Werk endet im Zusammenbruch. Der Tribun stirbt. Ich lese, Rienzi zeigt, wie Kunst zur Ressource politischer Begehrlichkeiten wird. Zum Glück sind wir davon heute verschont. Geschrieben wurde das Werk in Riga, Lettland. In die Region. Lettland lässt Straßenschilder mit Hinweisen auf Russland und Weißrussland entfernen. Bauen sie bald neue Globen, werden Uhren abgehängt, bleibt die Zeit stehen. Den lettischen Verkehrsminister berichtet die Nachrichtenagentur Letta. Probleme gibt es am überfüllten Grenzübergang von Estland Richtung Russland, Narva. Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto, ohne westliche Hilfe würde die Ukraine verschwinden. Bei Moskau schlägt eine ukrainische Drohne in ein Hochhaus ein. Neuer deutscher Botschafter in Moskau, Clemens von Götze. Dem alten Alexander Graf Lambsdorff verweigerte Maria Sacharowa den Handschlag. Aber auch der Neue begann seine Revue mit: Die russische Regierung muss ihren völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine beenden. Sacharowa! Zelensky bei Donald Trump. Tagesschau meint, er zollt ihm Respekt. Genervt wäre er von Benjamin Netanyahu. Auch der besuchte Trump. Ich lese, in Washington wird die israelische Regierung zunehmend als Belastung wahrgenommen. So geht es sicher auch dem Iran. Irina zitiert die libanesische Zeitung Al-Akbar. Diese formulieren Botschaft der neuen Operation der jemenitischen Armee gegen saudische Energieanlagen. Angriffe auf strategische Rohölleitungen haben zugenommen. Neue Phase der Konfrontation. Auch zitiert man eine Militärquelle in Sana'a. Die lebenswichtigen Erdölanlagen Saudi-Arabiens stehen auf der Liste der militärischen Ziele.
Die Straße von Hormus ist wieder geöffnet.
Bestes Svetlana, es widerspricht der Iran. Die Straße wäre für alle dicht, die eingefrorenes iranisches Vermögen anzapfen. Das erklärte der Sprecher des iranischen Militärs. Auch eingebrochen der Schiffsverkehr in der Bab al-Mandab-Straße. Diese wird von den jemenitischen Husi-Rebellen blockiert. The National berichtet von 56% Rückgang. Donald Trump droht mit einem baldigen Angriff direkt auf den Iran, auf die dortigen Atomanlagen. Sollte der Iran einem Atomdeal nicht zustimmen, Irina formuliert den Schatten iranischer Macht über Tel Aviv. Man zitiert die israelische Zeitung Ma'arif. Netanyahu hätte im Bunker getagt und wäre heimlich in die USA gereist. Rechtliche Schritte sollen eingeleitet werden gegen den ukrainischen Angriff auf das Schiff Anna, so der Generalkonsul der Islamischen Republik Iran im russischen Astrachan. Krieg weltweit, Imperium unter Druck. Es braucht nicht Wagner. Aber eine ästhetische Bereicherung ist Rienzi doch. Am Mittwoch, dem 29. Juli 2026, ins Protokoll geschrieben in der kleinen Audiodatei. Tagesschau berichtet CSD-Anschlag. Sie haben ein Bekennervideo auf dem Handy des Tatverdächtigen gefunden. Mensch, wie rund das doch alles ist. Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz will nicht mehr mit Friedrich Merz sprechen. Die CDU Sachsen-Anhalt sieht Ballast statt neuen Schwung für die Wahlkämpfer. Ringen sie schon um Worte für die Niederlage. Gewonnen in Peru, Keiko Fujimori, schon Papa wirkte. Der Pentagon überprüft die Stationierung der US-amerikanischen Truppen in Europa. Erdbeben Japan, U-Bahn-Brand in Barcelona. Apollo News berichtet, ab 2027 darf Rattengift nicht mehr zur Prävention eingesetzt werden. Wie tierlieb, auch Berlin, Berliner Zeitung. Immer mehr deutsche Bürger verlassen die Hauptstadt. Brandenburg profitiert. Außer im Norden ab heute Hitze, aber morgen auch schon erste Gewitter. Nachts aber soll es durchlüftbar bleiben.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.